heute Abend. Ich möchte die Bibelstelle aus Kolosser Kapitel 2 mit euch aufschlagen und lesen. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag mit mir auf. Ich möchte nicht nur diesen einen schönen Vers rauspicken, das wäre Rosinenpicken. Und wir sind ja keine Rosinenpicker, sondern wir wollen alles, was da drin enthalten ist. Und ich möchte auch über diese Gedanken hier mit euch sprechen. Paulus schreibt in Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 1 lese ich. Ihr sollt wissen, was für einen schweren Kampf ich für euch und für die Gläubigen in Laodicea zu bestehen habe. Auch für alle anderen, die mich persönlich nie gesehen haben, bist du auch mit eingeschlossen. Ich habe einen großen Kampf zu bestehen gehabt, sagt Paulus. Und du musst sehen, in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang ist diese Jahreslosung drin. Also ich glaube nicht nur an eine Bibelstelle, sondern wenn ich schon die Bibel lese, alles oder gar nichts. So, und ich möchte den Zusammenhang hier herausnehmen. So, der Kampf, den Paulus für die Gemeinde in Laodicea geführt hat. Und wenn du die Bibel ein bisschen kennst, in der Offenbarung ist die Laodicea die letzte Gemeinde der sieben Gemeinden in den Sendschreiben. Die laue Gemeinde, die Jesus vor die Tür gesetzt hat. Und für diese Gemeinde hat Jesus gekämpft, Paulus gekämpft, für die hat er gerungen, für die hat er sich eingesetzt. Und jetzt geht er weiter. Dadurch sollen sie getröstet werden. Sie, also jetzt die Empfänger dieses Briefes und auch die in Laodicea, sie sollen alle getröstet werden, in Liebe zusammengehalten, um die tiefe und reiche Einsicht zu erlangen und das göttliche Geheimnis zu erkennen, das in Christus ist. Um das göttliche Geheimnis zu erkennen, das in Christus ist. Was ist das? Wir werden darüber sprechen, was dieses Geheimnis in Christus ist. Und dann in ihm, in diesem Geheimnis, in Christus, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und das sage ich, damit euch niemand durch Überredungskünste täuscht. Auch wenn ich ferne von euch weile, er ist jetzt auch ein bisschen weit weg, er ist im Himmel, Paulus, er schon ein paar tausend Jahre sind vergangen, seitdem er diese Worte geschrieben hat. Er ist weit weg. Aber wenn ich auch ferne von euch weile, bin ich doch im Geist bei euch. Seine Gedanken, diese Gedanken, die er damals hatte, sind jetzt bei uns von der Ewigkeit. So klein ist die Welt. Himmel und Erde gehören zusammen an diesem einen Punkt. Wenn wir Gottes Wort lesen, da ist die sichtbare und unsichtbare Welt vereint. Mit Freuden sehe ich, wie fest und geordnet euer Glaube an Jesus Christus ist. Soweit Gottes Wort. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns auch hier in diesem neuen Jahr die Fülle, den Reichtum, die Schätze, oh Herr, zeigst, die du selber besitzt und die du deinem Volk zurückgelassen hast. Herr, du hast uns nicht als Bettler zurückgelassen. Deine Braut hat Schätze zurückbekommen. Und mit diesen Schätzen dürfen wir haushalten. Mit diesen Schätzen dürfen wir uns schmücken. Mit diesen Schätzen dürfen wir auch stolz darauf sein. Herr, ich danke dir für diese göttliche Fülle, die wir jetzt heute Abend haben. Und du möchtest dein Wort segnen. Amen. Mein Onkel hat mir einmal einen Kleidoskop so gebastelt. Er wollte mir ein Geschenk machen und bastelte mir ein Kleidoskop. Wer weiß, was ein Kleidoskop ist? Das ist eigentlich so irgendwie mit Spiegel und Glas. Ich habe das auseinandergenommen und nicht mehr zusammengekriegt nachher. Aber auf jeden Fall, du kannst drehen und jedes Mal kommt ein neues Bild, eine neue Spiegelung, eine neue Reflexion. Und ich habe gedacht, und ich habe lange Zeit, stundenlang konnte ich mich damit beschäftigen. Habe gedacht, wann kommt das gleiche Bild wieder? Und ich habe festgestellt, das gleiche Bild ist nie wiedergekommen. Immer wieder diese andere Formation, diese andere Bildung und dergleichen. Und genau das gleiche ist auch mit Jesus Christus. Das gleiche ist auch mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Du kannst drehen, so viel du willst, wie bei einem Kleidoskop. Und immer wieder was Neues kommt dabei raus. Immer wieder was Neues. Du gehst in einem Gottesdienst und immer wieder was Neues. So, du bist in der Gegenwart Gottes, du betest, du singst die alten Lieder, die schon abgedroschen sind und immer wieder was Neues, wie ein Kleidoskop. So, das ist der Reichtum, nur von einem Spiegel. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. Und wenn schon in der Natur solch eine Fülle, solch eine Herrlichkeit ist und zwei Dinge nie zweimal gibt. Also jede Schneeflocke ist anders. Und ein Schwabe hat sogar festgestellt, dass sogar jeder Apfel anders wäre. Und jeder Baum anders wäre. Und jedes Blatt anders wäre. So, also die Vielfalt im Reich Gottes, die Schönheit und die Größe der Natur. Wie viel mehr im geistlichen Bereich, ihr Lieben? Wie viel mehr im geistlichen Bereich? Die Reichtümer, die Gott uns hat. Sie sind unerschöpflich. Es gibt ein schönes Wort in der Bibel, die Brünnlein Gottes haben Wasser, die Fülle. Die Brünnlein Gottes haben Wasser, die Fülle. Als wir mit unserer Familie mal in Litauen wieder dort waren, wo ich herkomme, das Erste, was ich gemacht habe, ich wollte wissen, dass ich auf dem richtigen Hof bin. Äußerlich habe ich nicht mehr viel erkannt, aber auf dem Hof, ich wusste, wir haben einen Brunnen gegraben. Und ich bin gleich zu dem Brunnen gegangen, den mein Vater und ich zusammen gegraben haben. Immer wieder da Dreck und Erde rausgeholt und plötzlich hatten wir eine Wasserader. Und das floss, und das, obwohl wir schon über 30 Jahre hier in Deutschland sind oder noch länger, fast 40 Jahre, hier in Deutschland sind, der Brunnen gibt immer noch Wasser. Unerschöpflich. Gottes Brünnlein haben Wasser, die Fülle. Und das, was wir in Jesus haben, ist unerschöpflich. Kannst du Amen sagen? Glaubst du das? Das, was Gott dir gibt, ist unerschöpflich. In Epheser Kapitel 3. Wir wollen heute ein bisschen auch durch die Bibel spazieren gehen. Wir haben Zeit. Wir haben das erste Jahr. Wir haben Zeit für Gott. Wir nehmen uns Zeit für Gott. Epheser Kapitel 3, Vers 8 und folgende Verse. Epheser Kapitel 3, ich diene ihm, Vers 7 sagt er, dank der Gnade, die mir durch Gottes mächtiges Wirken geschenkt wurde. Ich diene Gott, Vers 7, durch die Gnade, die mir geschenkt wurde. Und immer wieder seine Gnade ist neu, wie bei diesem Kaleidoskop. Immer ein neues Bild, eine neue Formation, immer wieder eine neue Botschaft, irgendwas Neues ist immer da. Ich diene Gott dank der Gnade. Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade geschenkt. Ich soll den Heiden das Evangelium von dem unergründlichen Reichtum Christi verkündigen und enthüllen, wie jenes geheimnisvolle Werk oder geheimnisvolle Wirklichkeit geworden ist, das von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war. Ich soll das offenbaren. Ich soll das ans Licht bringen. Ich soll das freilegen. Ich soll das enthüllen. Paulus bringt den Reichtum Christi. Und ich habe mich gefragt, als ich diese Worte immer wieder hatte vor mir, in ihm wohnt die ganz, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit, habe ich gedacht, was ist das? Was sind die Schätze, die in Christus verborgen liegen? Nicht Christus ist der Schatz, mein Schatz, sondern in ihm liegen verborgen die Schätze. Es ist ein tieferer Gedanke, der dahinter steht. Nicht nur ein oberflächlicher Gedanke. Jesus mein Schatz, Jesus mein Heiland, Jesus mein Erlöser, Jesus der Sohn Gottes. Nein, in ihm steckt was drin. In ihm ist etwas enthalten. Und wer jetzt zu ihm kommt, bitte jetzt pass auf, wenn du zu Jesus kommst, ich warne dich. Ich warne dich, wenn du zu Jesus kommst, dann kriegst du Probleme. Warum? Weil du dann plötzlich mit Schätze zu tun hast. Noch eine furchtbare Geschichte, die ich erlebte. Ich wusste gar nicht, dass Geld einem Angst macht. Ich dachte, Geld beruhigt. Aber dass Geld einem Angst macht. Ich musste irgendwo einmal 10.000 Mark in bar überbringen. Und das so ein abends, musste dorthin gehen und das rüberbringen. Glaubst du, was ich für Ängste ausgestanden habe? Ich habe gedacht, du musst ein Messer mitnehmen, du musst einen Revolver mitnehmen. Also allein 10.000 Mark in der Tasche zu haben, du könntest überfallen werden. Und sobald es irgendwo im Gebüsch geknistert hat, zuck dich zusammen. So Angst. Schätze, die können einem wohltun und einem ein Segen sein, aber gleichzeitig können Schätze auch einem furchtbar Angst einjagen. Mein Lieber, wenn das gestohlen wird, das ist nicht mehr zurückzubringen. Das ist wie immer verloren. So ein Schatz. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Was ist dieser Schatz? Und jetzt wollte ich sagen, ihr müsst ja aufpassen, es ist ja gefährlich, wenn du Jesus aufnimmst, denn dann kriegst du Probleme mit diesem Schatz da. Dann plötzlich kommt dieser Schatz in irdenen Gefäßen.
So steht es in der Bibel einmal. Plötzlich kommt das, was Gott besitzt, was Gott hat, was Jesus Christus ist, plötzlich kommt das in dein Leben. Und plötzlich kommst du mit anderen Leuten zusammen, die auch das Gleiche haben. Auch diesen Schatz. Es ist gefährlich, Jesus in sein Leben aufzunehmen. Denn plötzlich kommt die ganze Mannschaft, plötzlich kommt die ganze Familie Gottes zusammen, plötzlich kommt nicht nur Jesus zu dir, sondern plötzlich kommt die Gemeinde zu dir. Und dieser Schatz, dieser verborgene Schatz in irdenen Gefäßen ist nicht im Himmel, sondern dieser verborgene Schatz sitzt heute Abend hier. Glaubst du das? Das sind die Diamanten, das sind die Perlen, das sind die Edelsteine. Du und ich, wir sind dieser Schatz. Die Gemeinde Jesu Christi, das ist das Geheimnis, wovon Paulus sprach. Ich habe im Epheserbrief gelesen, er hat gedeutet, und der Geist der Propheten hat gedeutet, auf was zeigt, auf was spricht der Geist des Herrn. Und das war die Gemeinde, die hat damals noch nicht existiert. Der Schatz Jesu ist die Braut, die Gemeinde. Und wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Also der Schatz ist die Gemeinde. Ich will dich auf dem Teppich holen, weil so viele Leute, die denken, Neujahr, ich will mit dem Heiland anfangen. Das Neujahr, wenn du richtig anfangen willst, und Gott hat mir gezeigt, während ich so diese Tage darüber nachdachte, du musst mit der Gemeinde anfangen, mit dem Schatz Gottes. Mit seinem Liebling. Ich will meine Gemeinde bauen. Weißt du, und wenn ich ein Haus baue, dann investiere ich alles, was ich habe, da kratze ich alles zusammen, jeden Pfennig. Alle Reserven werden da geschröpft, um ein Haus zu bauen. Da investiere ich alles in dieses Haus. Und dieses Haus, das Jesus heute Abend baut, ist seine Gemeinde. Das ist sein Schatz. Das ist die Erkenntnis Gottes. Und wer das begriffen hat, ist gesund. Wer das begriffen hat, ist stark. Wer das begriffen hat, ist gesegnet. Wer das begriffen hat, der kommt aus Armut in Reichtum. Der kommt vom Fluch zum Segen. Der verändert die Dinge. Wer das begriffen hat, in Christus liegen alle Schätze. Wer ihn annimmt, akzeptiert auch die Gemeinde, lässt sich in die Gemeinde einfügen und findet seinen Platz im Reich Gottes. Und plötzlich ist er ausgeglichen. Plötzlich ist er angenommen. Plötzlich ist er geborgen. So viele Gotteskinder, die beten, Herr, schütze mich. Gott kann dich nicht schützen. Der ist zu weit weg. Der ist im Himmel. Vergiss es. Aber Gott hat sein Bodenpersonal, Gott hat seine Knechte und Mägde ausgesandt, um dich zu beschützen. An den Engel der Gemeinde zu, Laodicea, das ist die schlechteste Gemeinde, ich nehme mal, und Gott hat sogar an diese Gemeinde einen schönen Brief adressiert. Unseren liebevollen Brief. Und schreibt an den Engel zu Philadelphia, an den Engel zu Thyatira, zu Pergamon. Das sind alles Diener Gottes. Das sind nicht irgendwelche Geistwesen gewesen, das sind Menschen aus Fleisch und Blut gewesen. Die Herrlichkeit Gottes auf Erden. Jesus ist im Himmel. Die Wolke kam und nahm ihn hinweg. Und jetzt hat er uns seine Gemeinde zurückgelassen und dieses Bodenpersonal, an das du nicht glauben möchtest, dass dir vielleicht ein Dorn im Auge ist, dass dir so viel Leid zufügt oder was es auch immer ist. Jemand kam zu mir und sagte, ich kann an Gott glauben, aber an sein Bodenpersonal, den Herrn Pfarrer oder den Herrn Pastor oder Priester oder was es ist, an den kann ich nicht glauben. Die Leute erleben nicht die Herrlichkeit Gottes, weil sie das Bodenpersonal nicht annehmen. Zu mir kam eine Katholikin, irgendwo war ich unterwegs und dann kam eine Katholikin, keucht und feucht und ist kurz am Sterben. Pastor, komm und bet mit mir. Ich brauche Gebet. Und ich war müde und faul. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, welcher Kirche oder Gemeinde gehören Sie an? Ja, ich bin katholisch. Habe ich gesagt, macht nichts. Und ihr Katholiken habt was ganz Schönes in eure Ordnung, Kirchenordnung. Ihr habt Sakrament der Krankensalbung. Ruf deinen Ältesten und der soll dich mit Öl salben. So steht es in der Bibel. Wenn jemand krank ist, der rufe die Ältesten, die werden ihn mit Öl salben, die Hände auflegen, ein Gebet sprechen, das Gebet wird helfen. Mein Priester glaubt nicht an Gott. Habe ich gesagt, es steht nicht in der Bibel, ob der Priester an Gott glauben soll oder nicht. Es ist, dass du gehorsam sein solltest. Du solltest den Priester rufen oder den Ältesten rufen und der wird dich mit Öl salben. Und der Herr wird das Gebet des Gerechten erhören. Und sie hat mir alles noch vorgejammert, wie ungläubig der ist und alles. Ja, ich habe gesagt, wenn du mein Mitglied wärst, würde ich sofort losfahren und zu dir kommen. Aber du bist nicht Mitglied meiner Kirche, warum muss ich dir nachrennen? Hart. Aber ich habe hier eine Lektion gelernt für den Rest meines Lebens. Und die arme Seele, der blieb nichts anderes übrig, als zu dem Pfarrer zu gehen, zu ihrem katholischen Priester. Da stiefelt sie hin und der Priester war gerade da und sagt, Herr Pfarrer, bitte beten Sie mit mir, ich brauche Krankensalbung. Er sagte, ja, aber das ist das Sterbesakrament. Ja, sagt sie, ich bin im Sterben, bitte beten Sie mit mir. Und dann ging er, der Priester und die liebe Schwester, die ging dann in die Sakristei, wurde mit Öl gesalbt und stellt euch was vor, die wurde geheilt. Der Priester konnte selbst nicht fassen, ich habe die Heilungsgabe. Hinterher habe ich Kontakt mit ihm bekommen und hat regelmäßig jeden Monat einen Heilungsgottesdienst abgehalten. Was ich entdeckt habe, wenn wir die Autorität beachten, das, was Gott hier auf Erden zurückgelassen hat, in Jesus Christus, wenn wir das beachten, wir erleben Zeichen und Wunder. Wir so leer sind, warum wir so trocken sind, ist, weil wir nicht unterscheiden können, was der Leib des Herrn ist. Wir denken, der Leib des Herrn ist im Himmel. Der ist nicht im Himmel. Der ist hier. Der Leib des Herrn, seine Gemeinde, ist hier auf Erden. Und Paulus spricht von diesem Geheimnis hier. Lass mich weiterlesen in den Epheserbrief. Kapitel 1, wenn du aufschlagen willst, Kapitel 1, da wird uns von der Erlösung erzählt. In aller Weisheit, Vers 8 und folgende Verse, in aller Weisheit und Besonnenheit, uns bekannt zu machen, das Geheimnis seines Willens. In ihm liegen verborgen, ja, alle Schätze der Erkenntnis. In aller Weisheit und Besonnenheit, uns bekannt zu machen, das Geheimnis seines Willens, nach seiner Lust, die er sich vorsetzte in ihm, für seine Verwaltung der Vervollständigung der Fristen aufzubewahren. Nein, ich muss jetzt nochmals einen anderen Text hier nehmen. Ich wollte einen modernen Text nehmen, aber der ist sehr schwer zu lesen aus der Elberfelder Bibel. Epheser Kapitel 1, Vers 8. Durch sie hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt und hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat, vor Grundlegung der Welt. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Durch ihn sind auch wir als Erben vorherbestimmt und eingesetzt nach dem Plan dessen, der alles so verwirklicht hat, wie er es sich in seinem Willen beschlossen hat. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, die wir schon früher auf Christus gehofft haben. Durch ihn habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von eurer Rettung. Durch ihn habt ihr das Siegel der Verheißung, den Heiligen Geist empfangen, als ihr den Glauben annahmt. Und der Geist, das ist der erste Anteil des Erbes, das wir erhalten sollen. Die Erlösung, durch die Erlösung werden wir Eigentum Gottes zum Lob seiner Herrlichkeit. Soweit Gottes Wort. Dieses Geheimnis, Paulus sagt, ich hab's erkannt, ich hab's begriffen, mir ist zuteil geworden und jetzt verkündige ich euch und ihr habt es, indem ihr auch Amen sagt, wird es euch zuteil. Es ist ein Geheimnis hier auf Erden, dass du zu der Gemeinde der Erstgeborenen gehören darfst. Kannst du dir das vorstellen? Wir sind die Erstgeborenen, uns steht der Himmel zu, uns steht die Herrlichkeit zu, uns stehen die Verheißungen zu, das ist das Geheimnis. Wenn du das begriffen hast, ich bin ein Teil von Jesus, ich bin ein Teil des gesamten Reiches Gottes, ich bin ein Rädchen in diesem großen Uhrwerk Gottes, ich habe einen Platz in seinem Bau, Gott hat mich erwählt, ich bin ein Erwählter vor Grundlegung der Welt. Wer das begriffen hat, der ist reich. Der ist reich. Der ist glücklich. Und von Freude, wenn wir in der Bibel von Freude lesen, es ist geheimnisvoll, weil wir von Freude lesen, immer wieder, die Psalmen ganz besonders, diene dem Herrn mit Freuden, komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Immer wieder Freude und Dienst hängen irgendwo zusammen. Alles, was ihr tut, tut ohne Mäh, ohne Murren, ohne Meckern, ohne Widerspruch. Tut mit Freude, mit Begeisterung. Ja, Herr, das ist ein Vorrecht, dass ich dir dienen darf. Nicht ein Joch, nicht eine Last, nicht ein Hindernis, sondern mit Freuden darf ich dir dienen und für dich da sein. Kommt und dient dem Herrn mit Freuden. Er hat uns erwählt. Das ist das Geheimnis. Etwas ganz Besonderes, etwas Spezielles. Die Gemeinde Jesu ist etwas Spezielles. Israel mag gut sein, das ist für die Erde. Israel ist für die Erde geschaffen und nicht für den Himmel. Im Himmel wird kein Israel mehr geben, da wird es nur noch die Braut des Herrn geben. Israel hat eine irdische Funktion und keine himmlische Funktion. Das müssen wir vergessen. So, Gott hat den Tempel zerstören lassen und er sagte, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Zweimal war er gnädig, hat er den Tempel aufbauen lassen, aber das dritte Mal, wir lesen in der Offenbarung, nichts mehr vom neuen Tempel in Jerusalem Gottes, so weiter. Da ist die Hütte Gottes, Gott selbst ist das Licht, Gott selbst ist die Sonne, Gott selbst ist der Mond, Gott selbst sind die Sterne. Gott selbst ist das Leben. So, das geht uns nichts mehr an. Israel geht uns im Himmel nichts mehr an. Mag hart für manche klingen, aber das ist die Wirklichkeit. Israel hat eine irdische Bestimmung. Das tausendjährige Reich, da werden sie große Dinge noch tun hier auf dieser Erde. Diese Völker und Nationen werden gesegnet werden durch Israel. Aber für den Himmel, da ist die Braut des Herrn. Und deshalb selig und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solch hat der andere Tod keine Macht mehr. Selig und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Also, der zu dieser Erstlingsschar gehört. Er sagt ja, aber was ist mit mir? Paulus hat gekämpft. Ich habe ja im Kolosserbrief gelesen. Ich habe gekämpft. Ihr sollt wissen, was für einen schweren Kampf ich für die Gläubigen in Laodicea geführt habe. Paulus war wahrscheinlich irgendwann mal in Laodicea, diese Gemeinde auch gegründet, unter anderem. Aber diese Gemeinde hat keinen so guten Ruf. Weißt du, ich habe noch nie in Deutschland, auch nicht in der Welt, ich bin sehr viel in Schweden, da fast in jeder Ecke findest du eine Philadelphia-Gemeinde. Aber in Schweden und nirgendwo findest du eine Laodicea-Gemeinde. Du findest Gemeinde Jesu Christi, Gemeinde Gottes und was weiß ich noch, welche Gemeinden. Aber Laodicea-Gemeinde, keiner möchte Laodicea-Gemeinde sein. Es ist komisch. Also die erste Liebe haben die verloren, Christus vor die Tür gesetzt und was sie sonst noch was gemacht haben. Laodicea will niemand sein, aber gerade diese Laodicea-Gemeinde wird uns in der Bibel erwähnt. Und gerade in diesem Zusammenhang wie Paulus hier, er hat gesagt, liebe Zeit, was soll das? Diese Laodicea-Gemeinde ist so typisch für die Endzeit-Gemeinde, für die Gemeinde heute, für diese und unsere Gemeinde, in der wir leben und befinden. Mag sein, wo die Lauen und Trägen zu Hause sind, die Gleichgültigen, Oberflächlichen. Wir haben ja gestern am Freitag ein Thema gehabt, nicht am Freitag, Silvester, 31. morgens. Wie viele begriffen haben, dass der Herr da war, dass der Herr gewirkt hat, dass der Herr gesprochen hat. Und wie viele erfasst haben, die Gegenwart Gottes sind wenige. Die Schar ist nicht allzu sehr groß gewesen, so als wo wir drüber nachdachten. Laodicea, das ist die selbstzufriedene, satte Gemeinde. Und der Herr sagt, ich rate dir, du kaufst Augensalbe, du kaufst Gold und dergleichen. Und für diese Gemeinde betet Paulus und sagt, ich habe keine Ahnung, was für Kämpfe, was für Gebete ich da sprechen musste, wie ich da gerungen habe, persönlich für die Gemeinde in Laodicea. Er hat Kämpfe bestehen müssen, geistliche Kämpfe für die Laodicea-Gemeinde. Und dann lesen wir in Offenbarung 12, kommt die achte Gemeinde. In Offenbarung Kapitel 12 ist eine ganz andere Gemeinde, Gemeinde Nummer 8. Wir haben die sieben Gemeinden, aber dann kommt Gemeinde Nummer 8. Das sind die Überwinder. Das sind die Überwinder, die begriffen haben, dass sie in Christus stark sind. Aus den sieben Gemeinden, der Herr hat gegen alle Gemeinden, auch die Philadelphia-Gemeinde, die am wenigsten auszusetzen hatte, gegen alle Gemeinden was zu sagen gehabt. Aber die Überwinder-Gemeinde, die wird gegründet, sogar ein extra Siegel für die Überwinderschar bereitgestellt. Die Kämpfe, die ich geführt habe. Und aus diesen sieben Gemeinden kommt die achte Gemeinde, die Überwinder-Gemeinde. Aus welcher Gemeinde du auch immer kommen magst, aus welchem Zeitalter du kommen magst, ob du in der Erweckungszeit gerettet worden bist oder in der Reformationszeit oder in der katholischen Zeit, wo im Mittelalter, egal wo du herkommst, aus welcher Epoche du auch immer kommen möchtest, überall waren die Überwinder gefragt. Überall waren die Überwinder gefragt und Paulus hat für sie gekämpft. Durch sie sollen sie getröstet werden, durch diese Überwinder, die den Lauf vollendet haben, die den Glauben gehalten haben, die treu waren bis zuletzt. Und wisst ihr, alles Wertvolle in dieser Welt, alle Schätze müssen erkämpft werden. Alles Wertvolle muss errungen werden. Alles Wertvolle muss erarbeitet werden. In ihm liegen verborgen alle Schätze. Was nützt es mir, wenn ich das weiß und es nicht habe? Das Wissen allein genügt es nicht. Ich will euch noch, wisst ihr, seid alle so todernst, als wenn der liebe Gott gestorben wäre. Oder ob ich so traurig predige. Aber ich will euch noch einen kleinen Witz erzählen, so bevor ich weiter fortfahre. Wisst ihr, da führt einer seinen Hund raus und der Hund bellt wie wild. Und dann begegnet er seinem Freund und sagt, du weißt ja, Hunde, die bellen, die beißen nicht. Dann sagt er, ja, du weißt es. Und ich weiß es auch, weiß er auch. Hunde, die bellen, dass sie nicht beißen. Weißt du das? Weißt du das, was wir Schätze sind? Und ich habe festgestellt, die Schätze, die Gott uns zu geben bereit ist, die müssen hart erkämpft werden. Die liegen in der Tiefe, die müssen herausgebuddelt, herausgegraben werden. Diese Schätze, diese Reichtümer, Diamanten. Je tiefer die Steine liegen, umso schöner sind sie. Die gewöhnlichen Diamanten sind weiß, das kannst du bald an jedem Strand finden. Aber die wirklichen, echten Diamanten, die sind tief, tief, tief unter ganz großen, gewaltigen Druck der Erde. Einer der größten Diamanten, wo man fand, Chonka, das ist der größte Diamant, den man gefunden hat. Und dann gibt es den Florentiner. Das ist der schicksalsreichste Diamant. Blut. Und wie viel Blut klebt an diesem Diamanten? Ist von einer Hand zur anderen gereicht worden, gestohlen, wieder entdeckt worden und so weiter, dieser Florentiner. Und die Gemeinde ist so ein Diamant. Ein schicksalsreicher Diamant. Die Gemeinde Jesu Christi. Ein schicksalsreicher Diamant. Wie oft hat der Teufel versucht, die Gemeinde auszulöschen? Aber der Herr hat gesagt, die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Halleluja. Amen. Der Teufel hat bis heute noch nicht fertiggebracht. 2000 Jahre lang plagte sich dieser Kerl. Aber er schafft nicht. Er schafft weder durch Sünde, noch durch Korruption, noch durch solch irgendwelche Aufstände und Rebellion und chaotischen Zustände. Er schafft es nicht, die Gemeinde zu vernichten. Immer wieder steht das Volk Gottes auf. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das ist ein Geheimnis. Nicht nur, dass es heute die katholische Kirche gibt, vergiss es. Sondern, dass es die Gemeinde Jesu weltweit gibt. Auch in der katholischen Kirche und bei den Protestanten und bei den anderen Gläubigen überall rund um die Welt. Weißt du, der Herr hat seine Gemeinde in allen Sprachen, allen Nationen, allen Kulturen und sogar in allen Religionen. Glaub mir das. Er hat seine Gemeinde und sein Volk. Und dieses Volk kommt immer wieder hoch. Immer wieder. Dunkle Mittelalter konnte es nicht kaputt kriegen. Das ist was, ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Plötzlich. Wir als Gemeinde haben in Marokko Gemeinden und die nennen sich nicht Juden für Jesus, sondern Moslems für Jesus. Moslems für Jesus. Und da haben wir einige Gemeinden, die nennen sich Moslems für Jesus. Und wisst ihr, wie die entstanden sind? Gott hat ganz gewaltig dort gewirkt. Diese Mullahs sind im Gebet, machen da ihren Freitagsgebet und plötzlich haben sie eine Jesus-Erscheinung. Und Jesus erscheint zu ihnen als Prophet der Liebe. Mohammed, Prophet des Wortes, Abraham, Prophet des Glaubens. Und Jesus steht plötzlich ganz groß vor ihnen. Die anderen Propheten sind klein. Und Jesus als Prophet der Liebe. Und plötzlich sagen sie, das ist unser Prophet. Und sie haben sich entschlossen, Moslems für Jesus zu sein. Und dann haben sie eine Gemeinde gesucht, die so ähnlich sind, wo sie sich anpassen könnten. Sie haben dann weitergefragt und Gott hat Gnade geschenkt. Eine andere Gemeinde ist ganz anders mysteriös entstanden. Selbst in Gegenden, wo es unmöglich ist, das Evangelium zu predigen, da ist eine Frau, die hat einen Traum, in unserer Stadt werden 3 Blumen kommen. Und diese Blumen sind von Gott geschickt. Sie will die Wahrheit haben, sie sucht die Wahrheit, es werden 3 Blumen in unsere Stadt kommen. Ja, und dann kommen von Operation, Mobilisation einige gläubige, junge Leute in die Stadt, aber das waren keine Blumen. So, und die haben von Jesus gepredigt und dann hat die, und auch die Frau auf der Straße irgendwo angesprochen und dann haben sie, hat die Frau gesagt, ihr seid nicht die, die von Gott geschickt worden sind. Und dann sagt sie, wie kommt ihr da drauf, dass wir nicht von Gott geschickt sind? Ja, sagt sie, ja, ich habe einen Traum gehabt, die werden 3 Blumen bringen. 3 Blumen werden sie uns bringen. So, und ihr seid nicht, ihr bringt keine Blumen hier, ihr bringt nur die Bibel, aber keine Blumen. Und dann sind die nach Hause gegangen und haben sie den Traum von der Frau mitgenommen ins Gebet und gebeten und sagten, lieber Gott, zeig uns, was diese 3 Blumen bedeuten. Und während sie beteten, zeigte Gott etwas. Diesen Mädchen, die das Evangelium den Moslems dort bringen wollten. Und die Frau sagte, ihr seid nicht von Gott und die Leute haben der Frau sehr viel abgenommen, weil sie eine einflussreiche Person in der Stadt war oder im Ort war. So, ihr seid nicht von Gott und die Türen waren zu und die haben gebetet. Und plötzlich während des Betens bekommen die Mädchen eine Offenbarung von Gott. Die 3 Blumen, das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann kommen sie und sagen, wir haben dir die Blumen gebracht. Und weißt du, hier in unserer Bibel, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und du, es gab einen geistlichen Aufbruch in diese mohammedanische Gegend. Gott hat Wege, sogar da, wo keine Wege sind. Ich werde irgendwann dieses Jahr oder vielleicht auch nächstes Jahr, irgendwann werde ich hier einen Bruder hier einladen. Ich saß mit dem in Philippinen an einem Tisch und habe vergessen einzuladen. Und ich werde ihn einladen hierher, dass er euch Zeugnis gibt. Seine Mutter, eine buddhistische Oberpriesterin in Jakarta, in Indonesien. Die Gemeinde Gottes, wir haben eine große Gemeinde in Indonesien. Wenn ihr von Anschlägen hört, das in Indonesien betrifft, es auch manchmal unsere Gemeinden. Allein in Indonesien haben wir etwa 100.000 Mitglieder. Eine große Bewegung. Und dieser Bruder ist ein Pastor in dieser Gemeinde. Seine Mutter war eine buddhistische Priesterin und eine Gönnerin des Buddhismus. Und die stirbt. Diese Frau stirbt. Und nebenan sind so ein paar fromme Pfingstler, die beten. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, während die alten Schwestern beten, zu einer alten Schwester, geh ins Haus der Priester. Oh Gott, nein, nein, überall gehe ich aber dorthin nicht. Die hasst uns. Und der Herr sagt, die geh hin. Und die kommt rein und die Frau ist gerade gestorben. Da versammeln sich die ganzen Größen der Stadt und die Priester, buddhistischen Priester, und die liegt da flach. Und alle sind da. Und dann fragt sie die Familie, darf ich mit der Mutter noch beten? Ja, ja, geh hin. Und legt die Hand auf und die Frau wacht auf. Kommt zu sich. Und das Erste, nachdem sie aufgewacht hat, war ihr Wort, tut die ganzen Götter weg. Hier ist nur Jesus Gott. In der anderen Welt ist nur Jesus Gott. Und ich will dieses Zeugnis hier, dass ihr das leibhaftig selber hört, aus dem Mund des Sohnes. Ja, hier ist Jesus Gott und diese Frau bekehrt sich, die ganzen Buddhisten sind schockiert, aber da ist ein Wunder passiert, diese Frau war tot, ist auferweckt und hier ist Jesus Gott. In der anderen Welt gibt es keinen Buddha und gibt es keine Heiligen und gibt es nicht irgendwelche Wesen, sondern da ist nur Jesus Herr. Die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Und je mehr sie dagegen ankämpfen, desto schneller wächst das Reich Gottes. Halleluja. Das ist das Geheimnis. Je mehr sie verfolgen, umso besser wächst das Reich Gottes. Ich habe gekämpft. Diamanten. Unter Druck und Spannung und so weiter. Die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu ist ein schicksalsreicher Diamant. Das Blut der Märtyrer ist das Same der Kirche. In Christus liegen die Schätze verborgen. Er wirkt durch seine Gemeinde, er wirkt durch sein Volk, durch seine Heiligen. Hast du schon diesen Schatz gehoben? Hast du schon diesen Schatz entdeckt in deinem Leben? Hast du die Gemeinde entdeckt, den Platz der Gemeinde in deinem Leben? An der Oberfläche findest du nicht. Wenn du oberflächlich uns betrachtest und vergleichst mit allen anderen, wir sind genauso gut wie ein Kaninchenzuchtverein. Nicht schlechter und nicht besser. Wir sind wie ein Kaninchenverein oder Briefmarkenclub. Wenn du äußerlich betrachtest, wirst du nichts Besonderes finden. Da ist eine Verwaltung da, da ist ein System da, da ist ein Gerüst da, da ist ein Haus da, da ist alles möglich, was du überall woanders auch findest. Aber weißt du, und du solltest auch nicht auf die Menschen schauen. Du solltest sehen, ist Jesus da? Ist Jesus da? Verherrlicht sich Jesus da? Komm ich zu Jesus, wird hier Jesus verkündigt. In einem Kaninchenzuchtverein wird Jesus wahrscheinlich nicht verkündigt. So gut er auch sein mag. Oder Kleingärtnerverein. Da wird Jesus nicht verkündigt. Aber, und wichtig ist, wird hier nur etwas von Jesus erzählt oder habe ich die Gelegenheit, ihn zu berühren, ihn zu erleben, ihn zu erfahren? Komme ich an den Schatz ran? Und du kommst nicht immer an den Schatz ran. Als ich jetzt in England oben war, da waren wir in der Höhle. Das Arthur und an seiner Burg. Und es war gerade Ebbe. Wir waren so froh, dass Ebbe war, denn diese Höhle kannst du nur bei Ebbe besteigen. Und wir haben den Schatz des Arthurs gesucht, aber nicht gefunden, gewiss. Weil wir zu kurz drin waren. Und dann kam das Wasser und wir mussten schon wieder rausgehen, denn nachher ist die Höhle überflutet. Kommst wieder nicht mehr rein und nicht mehr raus. So, die Zeit war zu kurz, um den Schatz des Arthur zu bergen. Und oft haben wir manchmal, um den Schatz zu entdecken, nehmen wir uns viel zu wenig Zeit, meine Lieben. Gott hat manchmal so einen langen Anlauf. Wir brauchen manchmal eine Zeit. Und wenn wir gucken auf die Uhr, 20 Minuten, Mensch, der predigt schon zu lange, wann sagt er Amen? Dann kommst du nicht zu dem Schatz, da musst du wieder raus, da kommt wieder die Flut. Kriegst wieder nasse Füße. Wir müssen uns Zeit nehmen, um göttliche Dinge, um Schätze zu heben, Schätze zu entdecken, überhaupt an die Schätze ranzukommen, müssen wir uns Zeit nehmen. Und meine Lieben, wie viel Zeit nehmen wir uns für Gott, für Jesus, für den Heiland?
Wie viel Zeit haben wir zum Einkaufsbummel? Wie viel Zeit haben wir für die Weihnachtsgeschenke? Wie viel Zeit haben wir für das und jenes in unserem Leben? Nichts gegen die Dinge. Ich kann alles tun. Mir ist alles erlaubt. Glaubt mir, niemand soll herkommen und sagen, bei denen ist alles verboten. Nein, bei uns ist alles erlaubt. Was ist bei uns? Alles erlaubt. Aber nicht alles frommt, nicht alles bessert, nicht alles dient uns zum Besten. So, es ist so wichtig, dass wir herausfinden, was bringt mich an den Schatz am nächsten? Wie komme ich an die Schätze, ans Gold? So viele Leute haben keine Ahnung, worauf sie sitzen. Wenn du wüsstest, worauf du sitzt, würdest du vielleicht nicht mehr so ruhig sitzen. Ja, du sitzt auf einem Feuerstuhl. Wow. Du sitzt auf einem Feuerstuhl. Ja, bestimmt von Texaco und Esso, diese großen Ölfirmen gehört. Ganz interessante Geschichte. Liegt schon 70 Jahre zurück. Da kommen einige Leute von der Stadt, einige Geologen, und die machen da verschiedene Bohrungen. Und dann entdecken sie Öl in Texas. Und dann kommen sie zu dem Hirten. Natürlich, wem der Boden gehört, dem gehören auch die Schätze. Also, das ist das uralte Naturgesetz. Wem der Boden gehört, gehören auch die Schätze. Und jetzt wollten sie, ja, und das Öl, was da unten in den Ölfeldern Texas liegen, das Öl gehört einem großen Hirten mit seiner großen Herde, aber die Herde ist nicht zu fett. Und dann sagten sie, guter Mann, wir wollen dir das Land abkaufen. Ja, sagt er, nein, das werde ich nicht machen, ich habe teuer bezahlt, das Land gehört mir und so weiter. Nein, sagten die Leute von der Stadt, die Geschäftsleute, sagten, wir wollen dir das Land abkaufen. Du kannst ruhig deine Schafe weiter hier weiden, da, sogar umsonst kannst du die Schafe weiden. Und ja, also wenn ich umsonst hier auf dem Grundstück bleiben kann, wenn ich da weiter weiden kann, dann könnt ihr es kaufen, mach mal den Kaufvertrag. Und dann haben die dem Hirten, diesem Bauern da, die Felder abgekauft. Und die fingen an zu bohren. Der weidet heute noch seine Schafe, womöglich. Aber die Geschäftsleute sind Millionäre geworden. Das Öl fließt heute, das schwarze Gold. Und das weidet da und merkt gar nicht, dass da unten was verborgen liegt. Dass da unten was verborgen liegt. Schätze liegen im Verborgenen, meine Lieben. So, und die Gemeinde Jesu, den Schatz Gottes hier auf Erden, den er so verbuddelt hat und vergraben hat, der muss jetzt gesucht werden, dieser Schatz. In irdischen Gefilden. Er muss jetzt gesucht werden, gegraben werden, entdeckt werden. Und jetzt müssen wir graben. Dreht sich in der Gemeinde alles um Jesus? Wird Jesus in der Gemeinde verherrlicht? Ist er das Zentrum der Gemeinde? Der Heilige Geist? Geht es um ihn? Um was geht es eigentlich? In unserem Leben, in unserer Verkündigung. Wenn das der Platz ist, dann bist du hier richtig. Wenn nicht, dann solltest du ganz schnell eine andere Gemeinde suchen. Da bist du viel am Platz. Wenn du hier nicht zu Jesus, deinem Heiland, deinem Erlöser kommst. Denn Gott hat uns in ihm alles geschenkt. Es ist alles gegeben. Und dann zu Miterben gemacht, zu Erben Gottes. Die Gemeinde ist reich. Wenn dir mal bewusst wird, was sie alles hat. Er hat uns Gaben gegeben. Ich habe im Korintherbrief und Epheserbrief, wenn ich lese, da habe ich schon über 20 Gaben entdeckt. Das ist doch gewaltig, nicht nur Zungenbeten. Manche Leute denken, Zungenbeten, das ist alles. Wenn ich das kann, dann kann ich schon Urlaub machen in den Himmel. Nein, nein. Aber Zungenreden und Zungenbeten ist noch nicht alles. Das ist die kleinste Gabe in der Auflistung des Apostel Paulus überhaupt. Aber wenn es schon bei der kleinsten Gabe nicht klappt, wie soll es dann bei den anderen klappen? Lass uns ehrlich sein. Aber nicht nur Zungenreden. Sondern er hat uns Gaben gegeben. Der kam herab, heißt es in der Bibel, und hat den Menschen Gaben gegeben. Du bist ein reich Beschenkter heute Abend, wenn du das begreifst. Reich beschenkt. Und zu der einen Gabe, die du hast heute Abend, Zungenreden. Lass mal bei der kleinsten, da fangen wir an. Wenn du Zungenreden hast, dann solltest du eine andere Gabe bekommen. Eine Gabe der Prophetie, eine Gabe der Offenbarung, eine Gabe des Weissagens, eine Gabe des Heilens, eine Gabe des Wunderwirkens. Was glaubt ihr, wie die Welt aussehen würde, wenn du anfangen würdest, Wunder zu wirken? Wie passieren Wunder? Petrus und Johannes gehen in den Tempel zum Beten. Und dann treffen sie diesen Mann an der Tür, der dort bettelte. Und Wunder passieren in der Gemeinde.
Zungensprache geschieht in der Gemeinde zur Aufbauung der Allgemeinen, zum allgemeinen Nutzen. Zeichen und Wunder passieren, wo zwei oder drei eins werden, worum sie bitten und was sie glauben, was sie wollen, was sie sich wünschen, das geht in Erfüllung. So allein kannst du lang kämpfen, allein kannst du lang beten. Du wirst auch irgendwann mal ankommen. Aber das ist ein sehr mühseliger Weg. Aber wenn du noch zwei, drei Brüder an deiner Seite hast, komm Geschwister, ich habe so einen Kampf, ich muss hier durch. Bitte, greift mir unter die Arme. Hebt mich hoch. Und hilft mir, ermutigt mich. Und wenn zwei, drei, eins werden, worum sie bitten, sie werden die herrlichsten Dinge erleben. Und immer wieder, guck mal, Gott wirkt immer, wo zwei und drei zusammen sind. Er wirkt. Er ist mitten unter ihnen, Schatz in irdenen Gefäßen. Wenn du den Heiland sehen möchtest, musst nur mich anschauen. Musst nur deinen Bruder, deine Schwester anschauen. Und dann hast du den Heiland gesehen. Schau doch deinen Bruder mal richtig oder deine Schwester mal an. Was für Augenfarbe hat sie oder er? Was für Haarfarbe hat? Das ist Jesus in Person. Dein Bruder, deine Schwester ist Jesus in Person. Glaubst du? Nein, nein, der ist im Himmel. Wir sind eins. Die Bibel spricht vom Leib des Herrn. Es gibt einen sichtbaren Leib des Herrn und einen unsichtbaren Leib des Herrn. Und wir hier unten sind der sichtbare Leib und da oben der Kopf, das Haupt, das ist schon der Herr Jesus Christus, ist das Unsichtbare, der unsichtbare Teil des Leibes. So, und der Leib Jesu, ein Teil des Leibes Jesu jubiliert und jauchzt und ein Teil des Leibes Jesu weint und blutet. Das auch. Uns geht es jetzt im Augenblick gut, aber den anderen, auf der anderen Seite dieser Welt geht es vielleicht ganz schlecht. So wie Sommer und Winter auf der Welt so verteilt ist. Elisabeth Syrisch schrieb mir so einen netten Brief und sagte, ich bade und liege hier im Bad und denk wie die oben hier bei uns in Deutschland und am Weihnachtsbaum sitzen und eine gute Zeit mit den Geschenken haben. Das ist da unten unter den Palmen nicht vorstellbar, weil die Sommer haben. So ein Teil des Leibes, wenn es schon auf der Erde so ist, so ein Teil so und ein Teil so, wie viel mehr auch geistlich in allen anderen Bereichen des Lebens. Es liegen verborgen die Schätze. Und du solltest diese Schätze heute Abend heben. So Schatzsuche. Das muss gehoben werden. Das kann nicht da unten liegen. Es nützt nicht, wenn du weißt, da unten liegt ein Schatz. Da liegen Millionen vergraben. Oder ein riesiges Vermögen. Was nützt es, wenn du das alles weißt und nicht hebst? Und die Gemeinde ist der Platz, wo wir zusammenpacken, zusammen Hand anlegen und anfangen, die Schätze zu heben. In ihm liegt die verborgene Weisheit. Manchmal frage ich mich, oh Gott, wie konntest du mich überhaupt erretten? Ich werde nie vergessen, als junger Christ kam ich in eine solide Gemeinde, schöne Gemeinde, 900 Mitglieder waren wir, fantastisch, war alles geordnet. Und dann habe ich irgendwo eine Dummheit gemacht als Christ. Oder nicht aufgepasst, nicht vorsichtig genug gewesen, und ein bisschen vielleicht auch frech gewesen. Was weiß ich, was ich alles war. Aber auf jeden Fall, ich höre noch den Ältesten, das höre ich noch wie heute im Ohr. Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Also bei mir. Hopfen und Malz verloren. Also der hat mich aufgegeben. Hopfen und Malz verloren. Und wie viele hat Gott unter uns, bei denen auch Hopfen und Malz verloren ist? Manche hätten nicht einmal 5 Pfennig für dich gegeben. Geschweige denn 1 Mark. Und Gott hat dich trotzdem erwählt. Was bin ich, sagt Paulus. Ich bin der Schlimmste, der Größte, der gewaltigste Sünder. Und mich hat er genommen. Da gab es noch viele andere, die viel besser waren, viel schöner waren, viel netter waren. Aber mich hat er es genommen. Was habe ich getan? Das ist die Gnade Gottes, diese verborgene Weisheit Gottes. Und dass er dich jetzt hier zu uns geführt hat. Weißt du, ich erlebe selten, aber ich wünsche, ich würde es jetzt in diesem Jahr öfters erleben. Aber im letzten Jahr habe ich ein paar Mal erlebt. Da läuft jemand hier, ja, die wohnen ganz woanders, in Pankow oder was weiß ich, wo die wohnen. Auf jeden Fall, dort sagt plötzlich der Heilige Geist, geh zum Leopoldplatz. Die wissen gar nichts vom Heiligen Geist, die wissen nichts von Gott, die wissen nichts vom Himmel und nichts vom Heiland. Aber plötzlich sagt eine Stimme oder was es auch immer ist, geh zum Leopoldplatz. Und da schüttet es in Strömen hier am Leopoldplatz. Und wir denken, na ja, wir hatten hier eine Gruppe Amerikaner, die eingeladen haben und Zettel verteilt haben. Wir haben gedacht, heute ist so ein mieser Tag. So ein mieser Tag. Aber da war so eine kleine, nette Schwester aus Kalifornien, oder ich weiß nicht, wo sie war, aber auf jeden Fall ein kleines, unscheinbares Mädel. Und die sagt, also, auch heute möchten wir ein bisschen Samen ausstreuen, auch wenn es regnet. Und dann geht sie raus und dann trifft sie eine Frau draußen, die einladet zum Gottesdienst. Und bis heute ist dies harponiert, die ist noch nicht bekehrt, aber oder noch nicht richtig erfasst, aber harponiert ist sie zumindest. Harponiert. Das reicht. Und Gott hat eine ganz große Leine und sie hat uns sogar jetzt diese Tage eine Weihnachtskarte in den Briefkasten gesteckt. Also das heißt, die Frau ist harponiert. Und die war eine ganze Weile hier oder war ein paar Mal hier, aber sie hat ganz andere Ideen. Aber wenn Gott jemand harponiert und du siehst plötzlich, sagt Gott so und so. Und ich werde nie vergessen, diese Familie ist heute noch in der Gemeinde in Heilbronn. Plötzlich sagt er, die wohnen aber 40 Kilometer weg von Heilbronn. Plötzlich sagt eine Stimme, geh in die Gemeinde Gottes nach Heilbronn. So was Verrücktes, nicht wahr? Das kann der Heilige Geist tun. In Gott liegen für alle verborgenen Schätze der Weisheit. Gottes Weisheit ist so verrückt, dass wir mit normalem Verstand nicht beikommen. Geh in die Gemeinde Gottes nach Heilbronn. Die kennt gar keine Gemeinde Gottes. Da guckt sie zuerst mal im Telefonbuch und unter Kirchen stehen wir als Gemeinde Gottes. Und dann kommt sie, nein, zuerst rief sie an, das werde ich nie vergessen wie heute, seid ihr die Gemeinde Gottes? Ich habe gesagt, ja, wir sind Gemeinde Gottes, wir nennen uns so. Ja, seid ihr wirklich die Gemeinde Gottes? Ja, schon seit 100 Jahren sind wir Gemeinde Gottes. Ich erkläre ihr, dass wir die Gemeinde Gottes sind. Ja, wann habt ihr Gottesdienst? Ja, am Sonntag. Und die kam und ihre Tochter kam. Und sie kamen in unseren Gottesdiensten und Gott hat an ihnen gewirkt. Preis dem Herrn. Das, ich finde gewaltig, wie Gott wirkt in seiner Weisheit. Wenn kein Prediger, kein Evangelist, kein Botschafter beikommt, dann schickt er so einen Engel, der sagt, geh zum Leopoldplatz. Und dann gibt er jemandem den Auftrag, verteilt Zettelchen. Und jemand gehorcht. Und das ist die Führung Gottes. Gott führt. Das ist diese verborgene Weisheit, dass du heute Abend hier sitzt, ist kein Zufall und keine Panne und kein Unglück. Und keine Katastrophe. Du bist hierher gekommen, weil Gott dich gezogen hat. Sonst wärst du nicht hierher gekommen, weil irgendetwas da war, das dich bewegt hat, hierher zu kommen. Man kann diese Weisheit Gottes, diese verborgene Weisheit Gottes nicht ergründen. Manchmal frage ich, warum hast du den erwählt oder warum kann der das so leicht glauben und der hat so große Schwierigkeiten. Warum? Verstehe ich nicht. Warum lässt du den so zappeln und dem wird alles nachgeschmissen? Warum? Warum muss ich mich so abkämpfen und der andere, dem fliegt alles zu, wie im Schlaraffenland? Warum? Verborgene Weisheit. Gott will Gutes tun. Seine Braut reich beschenken. Und die ganzen Schätze sind für seine Braut. Ich habe diese alte Geschichte, ich will sie nicht lesen heute Abend, aber ich will sie nur kurz anführen. Diese alte Geschichte von Eliezer und wie er da losgeschickt wird vom Abraham, dem Isaak eine Braut zu suchen. Und dann kommt der Eliezer aus Damaskus nach Mesopotamien und trifft dieses Mädel da. Auch Führung Gottes, wie die sich treffen am Brunnen. Er sagte also, welche ist es von diesen Schönen, die da aufmarschieren? Und dann sagt er, diejenige, die meine Kamele tränkt, er betet in seinem Geist nur ein stilles Gebet, die meine Kamele tränkt oder mir Wasser anbietet, die ist es. Und die tränkt nicht nur die Kamele, nicht nur, dass sie dem Abraham Wasser anbietet, sondern auch den Kamelen. Und weißt du, wie viel ein Kamel trinkt? Der trinkt für so eine Woche. Ich habe irgendwo gelesen, bis zu 600 Liter kann so ein Kamel saufen. Und jetzt tränke die Kamele, die jetzt durch die Wüste gezogen sind. Und er wird nicht mit einem Kamel gekommen sein, der Eliezer. Der hat ein paar Kamele gehabt, denn der war schwer beladen und musste auch seine Schätze bewachen. Damals gab es ja noch Straßenräuber und Weglagerer. So einfach war es nicht, wie wir es heute haben. Sichere Straßen, selbst heute sind nicht die Straßen sicher. Wenn du dann nach Spanien fährst, dann heißt es überall, in jedem Parkplatz steht, pass auf vor Räuber. Pass auf vor Räuber, da gibt's auch. So, die haben auf die Schätze abgesehen. Und jetzt kommt dieser Eliezer und gibt der Rebekka Geschenke. Und kommt nur mit Geschenke. Ich finde fantastisch, wie dieser Brautwerber arbeitet. Und der Brautwerber, Heiliger Geist, arbeitet genauso fantastisch auch an uns. Er bringt uns immer wieder Geschenke des Isaak, des Herrn Jesus Christus. Du wirst beschenkt. Und alles, was der Sarah gehörte, all diesen ganzen Schmuck, den Sarah hatte, denn die Sarah war tot. Der arme Isaac hat nicht geheiratet, ist Junggeselle geblieben, bis die Mutter Sarah tot war. So hing er an seine liebe Mutter. Manche heiraten nicht, weil sie sich nicht abgenabelt haben von ihrer Mutter. Und Isaac hat sich auch nicht abgenabelt gehabt von seiner Mutter. Und deshalb konnte er nicht heiraten. Erst als sie tot war. Was für eine Freude wäre es gewesen, wenn der Isaac und die Rebekka der Sarah so ihr junges Baby dargestellt hätten. Das wäre fantastisch gewesen, wenn sie ein Enkelkind noch erlebt hätte. Aber der hing so sehr an seiner Mutter. Wenn wir uns von bestimmten Dingen nicht lösen, kann Gott uns nichts Besseres geben. Wenn wir zu sehr an unser Vater und Mutter hängen, wenn wir zu sehr an unserer Tradition hängen, kann Gott uns nicht beschenken. Können wir nicht an diese Schätze, an dem wirklichen Reichtum herankommen. Und erst nachdem Sarah tot war, hat Isaac sich seine Frau gesucht. Oder Abraham ihn auf die Suche geschickt. Oder Eliezer auf die Suche nach einer Frau für ihn geschickt. Und dann Geschenke werden ausgeteilt. Wie reich muss doch mein Herr sein, wenn er sich solche große Geschenke sich leisten kann. Wie reich muss mein Herr sein. Geschwister, wenn ich so anschaue, wie reich muss doch mein Herr sein, was er alles so in der Gemeinde, in die Kirche hineingelegt hat. Wir sind manchmal arm. Ich bin manchmal traurig. Wir haben viel zu wenig Bilder hier. Wir sollten, wenn ich dran denke, an diese großen Kathedralen und Kirchen in Italien, was die Maler für wunderbare Bilder, wie viel, was an Kunst wurde geschaffen im Namen Gottes. Atheismus, die können nur ein paar Striche malen. Schau doch, Mutter Russland. Ich war in der Ukraine, in Kiew, dieses Mutter Russland, dieses große Denkmal. Die können nur Soldaten produzieren. Aber die können nicht die Schönheit produzieren. Alles so abstrakt, so hart. Aber guck mal, diese Künstler. Die gesamte Kunst, die gesamten Gemälde, die heute noch von großem Wert sind, haben alle religiösen Hintergrund. Musik. Religiösen Hintergrund. Kannst hingehen, wo du willst. Wie viele Bücher wurden über Jesus geschrieben? Er selbst schrieb kein einziges Buch. Aber wie viele Bücher, wie viele Lieder, wie viele Gedichte wurden über Jesus geschrieben? Über sein Reich. Ganze Königreiche, ob es gut oder schlecht, ist mal dahingestellt. Ganze Königreiche wurden in seinem Namen regiert. Kriege geführt. Siege geführt, Krankenhäuser gebaut, alles miteinander. Manches durcheinander, manches verwirrt, manches gut und manches schlecht. Aber wir sollten immer das Gute, den roten Faden herausfinden. Sein Reich kommt. Sein Wille geschieht. Und zwar unmerklich und unsichtbar. Wie viele Große haben wir? Und all diese Großen haben alle irgendwann ein tiefes religiöses Denken. Ich denke nur an unsere großen Gelehrten, die immer wieder sagten, je mehr ich in die Sternenwelt, je mehr ich in den Kosmos vordringe, desto mehr erkenne ich, wie klein ich bin, wie gering ich bin. Je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich. Die große Weisheit wird offenbar, wenn der Mensch religiös wird, gläubig wird, an Gott gläubig wird. Wenn er zu Gott findet, vielleicht findet er nicht mehr zur Kirche, aber wenn er zu Gott findet, Heinrich Heine, die meisten Leute wissen nicht, dass Heinrich Heine sich in den letzten Tagen seines Lebens bekehrte. Zerschlagen ist die alte Leier. Das ist sein Bekehrungszeugnis, sein Gedicht. Zerschlagen ist die alte Leier. Und Lenin, die ganze Zeit gegen Gott gekämpft. Diese unvorstellbare Weisheit Gottes. Die meisten von uns würden von Lenin nichts abnehmen. Aber ich bin überzeugt, Lenin wird im Himmel sein, ob du das willst oder nicht. Er hat abgedankt dem Kommunismus und die meisten Kommunisten wollen es nicht mehr wahrhaben, dass er den Kommunismus und Atheismus den Rücken gekehrt hat und die letzten 2-3 Jahre seines Lebens sich nur noch mit Erbauungsliteratur beschäftigte. Nur noch Gebete, nur noch Gott, nur noch Glaube, nur noch Religion. Unvorstellbare Weisheit. Gott erlaubt Dinge zu, lässt Dinge zuerst mal den Teufel so richtig sich austoben. Und dann holt es. Denk nur an die Geschichte von Ben-Hur. An die Geschichte von Ben-Hur. Ähnlich. Zuerst mal gegen Gott und gegen Gemeinde. Und diese liebe Schwester, die gebetet hat, oh Gott, mein Mann wütet gegen dich. Du siehst, was er sich vorgenommen hat. Er will ein Werk der Weltliteratur schreiben. Und er möchte deinen Namen zunichte machen. Er möchte alles zerschlagen und kreuz und klein klopfen. Und er sammelt Material gegen das Christentum, gegen Gott und gegen Glauben. Und jetzt ist er, als er genug Material hat, plötzlich wird er gläubig, sagt er, kann ich nicht mehr. Und dann sagt die Frau, okay, jetzt änderst du die Tatsachen ein bisschen um, ein paar Sachen verändern und jetzt schreib dieses Werk, das heute die Welt als Ben-Hur kennt. Und so ist das Ding entstanden. Und er ist Christ geworden. Und so viele andere Menschen in seiner, in der göttlichen Weisheit. Ich werde nicht vergessen, ich habe ein Zeugnis von einem Bruder gehört, der miterlebte in einem russischen Theater, damals noch unter Kommunismus. Er musste die Bibelverse lächerlich machen und die Bibelverse Gottes Wort in Kakao ziehen und Gott beleidigen. Und dann zitiert er die Bibelverse. Und während er so zitiert die Bibelverse, plötzlich wird er von Gott ergriffen auf der Bühne und bekehrt sich auf der Bühne. Während er Gott lästert und Gott verspotten sollte, bekehrt er sich auf der Bühne und fängt an, da wo er zuerst noch vor ein paar Minuten Gott geflucht und gelästert hat, fängt er an, von Gott Zeugnis zu geben. Und ist sogar ein Christ geworden. Sogar ein Christ geworden. Die unvorstellbare Weisheit Gottes. Wer weiß es? Wer weiß es? John Wesley hat mal einen, der Begründer der Methodisten, hat einen ganz furchtbaren Traum gehabt. Als er aufgewacht ist, war er so nervös und so unruhig, dass er Bibel studieren musste, auf die Knie gehen musste und beten musste, so in seinem Tagebuch. Er hat einen furchtbaren Traum gehabt. Er ist im Himmel und als er im Himmel ist, sieht er keinen einzigen Methodisten dort. Alle möglichen Leute sieht er, bloß keine Methodisten. Dann fragt er den Engel, der ihn durch den Himmel führte, wo sind die Methodisten? Dann sagt der Engel, weiß ich nicht, hier gibt's keine Methodisten bei uns. Und dann stand er, da fing an die Bibel zu studieren, ist das wahr, dass es im Himmel keine Methodisten gibt? Und dann hat er festgestellt, und schreibt er weiter nachher in seinem Tagebuch, er sagt, wir werden überrascht sein, wenn wir im Himmel antreffen und wenn wir im Himmel nicht antreffen. Wir werden überrascht sein. Die göttliche Weisheit Gottes. Kannst du dir das heute Abend vorstellen? Liebes Kind Gottes, lieber Bruder, liebe Schwester in Christus, liebe Heilige im Herrn. Kannst du dir das vorstellen, wenn du im Himmel bist, was dann passiert? Da stehen dir alle Heiligen so Spalier. So wie bei uns manchmal, wenn wir so füreinander beten. Die stehen Spalier. Da kommt Jesus, ganz groß kommt Jesus. Und nachdem du Jesus die Hand geschüttelt hast und gesagt, lieber Heiland, Dankeschön für alles, was passiert ist, weißt du, wem du als nächstes die Hand schütteln wirst? Was glaubst du? Maria? Josef? Dem Schächer, dem Mörder, dem Verbrecher. Dem wirst du die Hand schütteln. Du bist auch im Himmel? Du Rebell? Du Räuber? Du Dieb? Du wirst erstaunt sein, wem du alles im Himmel die Hand schütteln wirst. Und wem du im Himmel nicht die Hand schütteln wirst. Denn du sagst ja, wo ist jetzt der und der? Wir werden überrascht sein. Aber das ist die Weisheit Gottes. Was kann ich, was kannst du dafür? Vor Grundlegung der Welt hat er dich und mich erwählt. Wir haben nichts dafür getan. Wir sind allein aus Gnaden selig, dass du heute Abend hier bist, bist allein aus Gnaden selig. Dein Vater, deine Mutter haben nichts getan für deine Erlösung. Du selbst, was hast du schon getan? Die Hand gestreckt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht dich taufen lassen, dich ausgezogen. Vielleicht, oder vielleicht noch nicht. Egal, aber das ist noch nicht alles. Das ist nicht die Erlösung. Erlösung steckt viel, viel tiefer. Die liegt in der unsichtbaren Welt. Da kommst du gar nicht hin. Da musst du erst hin, um die Erlösung zu schaffen, wenn du es schaffen möchtest. So, das ist doch viel zu weit weg. Das hat er alles getan. Vor Grundlegung der Welt, bevor es irgendjemand gab, der sagte, also den wollen wir nicht, den treiben wir ab. Gott hat gesagt, nein, diese Person will ich haben. Diese Person wird mir dienen. Diese Person ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Denk nur an den Apostel Paulus. Diese Person ist mir ein Zeugnis für Israel und ein Zeugnis für die Heiden, Könige, Große und Kleine. Der wird noch wenigstens 12 Briefe schreiben. Der wird noch manche Dinge dem Volk Gottes offenbaren mit seiner großen Weisheit. Den will ich haben. Die Weisheit Gottes. Leider ist Bruder Eugene Bird nicht da. Eugene Bird durfte auf Führung Gottes. Gott hat ihm plötzlich gezeigt, er war Gefängniswärter hier in Spandau beim Rudolf Hess. Und Gott hat ihm gezeigt, dass er den Rudolf Hess, bevor er aus dieser Welt geht, noch ein paar Wochen zuvor, Gott hat ihm gezeigt, geh hin und führ ihn zum Herrn. Und er durfte diesen Mann, wofür wir vielleicht keinen Pfennig mehr geben würden, er durfte ihn zum Herrn führen. In den letzten Tagen seines Erdenlebens. Gnade. Gnade Gottes, diese unvorstellbare Weisheit Gottes. Gott gibt ins Herz, geh jetzt und predige auf dem Breitscheidplatz und irgendjemand bekehrt sich. Jemand kam hier zum Glauben. Diese Person ist von Alaska, ein junges Mädchen von Alaska, der Mutter abgehauen. Die Mutter betet, lieber Heiland, ich glaube, die hieß Doreen, betet für dieses Kind und sagt, oh Herr, rette mein Kind. Mein Kind ist so ein Rebell, will von Gott nichts wissen. Von Alaska kommt sie nach Berlin. Und ich kriege eine Eingebung vom Heiligen Geist. Irgendwie hatte ich zu viel Plakate zu Hause. Ich habe gedacht, heute Nacht machen wir eine Plakataktion. Wir kleben da Alexanderplatz und überall kleben wir Plakate hin. Sagt ja zu Jesus. Durch diese Plakataktion hat sich sonst niemand bekehrt, außer der Doreen. Die kam zum Heiland, hat sie bekehrt und ist wieder zurück zu ihrer Mutter heimgefahren. Und die Mutter hat zuerst sie noch besucht. Die war so glücklich, dass sie zum Heiland gefunden hat. Unvorstellbare Weisheit Gottes. Wir verstehen viele Dinge nicht in unserem Leben. Wieso passiert das und jenes? Weißt du, Gott arbeitet etappenweise, schrittweise. In kleinen Schritten geht er mit uns vorwärts. Eine kleine Geschichte. Ich bete in Stuttgart und frage den Herrn, Herr, ich möchte irgendetwas, so etwas Ähnliches tun, was der David Wilkerson in New York gemacht hat. Ich möchte so eine Teestube anfangen, auf dem deutschen Boden. Weiß aber nicht wie. Und dann rufe ich einen Bruder an, wo aus Amerika war. Ich dachte, der weiß ein bisschen Bescheid, wie man es macht. Rufe ich ihn an. Und dann sagt er, ja, ich habe sogar dem David Wilkerson aufzubauen. Ich habe dort mitgearbeitet. Und ich habe eine Bürde. Johannes, mach das. Und gib mir gleich 100 Mark. Das ist Startkapital. Ich habe gar nicht gedacht, wie und was alles passieren sollte. Ich will die Geschichte ganz kurz machen. Die mysteriösen Wege Gottes. Seine beiden Töchter, während er beim David Wilkerson dort gearbeitet hat in der Teestube, seine beiden Töchter sind rauschgiftsüchtig geworden. Irgendwie in dieser großen Stadt New York, in Drogen verfallen, rauschgiftsüchtig. Und er wusste nicht, wo seine Töchter sind. Er hat sie vermutet, dass sie in Europa sind. Und daraufhin hat er sich nach Europa versetzen lassen, war in Stuttgarter Gegend. Und hat dort gearbeitet. Und er gibt die ersten 100 Mark für die Teestube. Und wir beten und wir fangen an, die Teestube, so schwach, wie wir es einfach konnten. Und ich darf eines sagen, dass in unseren Teestuben, wir hatten dann nachher einen noch in Ludwigsburg, in unseren Teestuben, alle beide Töchter kamen zum Glauben.